Der Filmsprech-Podcast, heute mit Rebecca Görmann und wir besprechen die 10 Dinge, die ich an dir hasse. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Filmpodcast. Ja, noch ein Filmpodcast. In diesem Podcast habe ich mir überlegt, ist das Konzept, dass meine Gäste den Film mitbringen, der zu besprechen ist. Also ja, der Lieblingsfilm oder halt irgendein Film, über den man unbedingt mal reden möchte. Oder vielleicht auch ein schlechter Film, wo man sagt, oh Gott, was habe ich mir da nur angeguckt? Oder so ein Film, wo alle gesagt haben, oh, der ist super toll, guck den an, und dann saß man im Kino und da so, oder so Filme, wo man so, weiß ich nicht. Und ja, ich fange wie immer bei so neuen Podcast mal mit den üblichen Bekannten an und Ziel ist es dann so ein bisschen auf längere Sicht, dass sich Leute bei mir melden und sagen, oh, hier, ich würde mal gerne über den Film sprechen und jetzt anfangen will ich dann mal so überall alle abklappern, welchen Film sie mit mir besprechen möchten oder auch Serie. Das Ganze gibt es dann nochmal als Serienformat und ich denke mal auch, wenn Serien besprochen werden, zu denen es auch einen Film gibt oder andersrum, dann wenn wir da in ähnlicher Besetzung vorgehen. Und ja, Großprojekt, Dauerprojekt für die nächsten Jahre wäre dann auch so Star Wars. Da ist ja dann auch für die nächsten Jahre noch genug da. Und dann gab es ja noch so nicht so beliebte Filme wie so Clone Wars oder die Ewok-Filme oder das Holiday-Special. Und ja, heute geht's aber mal um einen ganz anderen Film und zwar ein Highschool-Film, den ich ja vom Titel her kannte, aber so noch nicht gesehen hatte und dann aber mal so reingeguckt habe und so, das Casting klingt ja schon mal interessant und vorgeschlagen hatte mir den die Becky. Hallo.
Hallöchen.
Wie geht's so?
Ach ja. Ich rede ja sonst nie über Filme, deshalb freue ich mich, dass ich das heute bei dir machen darf.
Ja. Warum hast du mir den vorgeschlagen?
Warum habe ich dir den vorgeschlagen? Ich finde die Frage nach einem Lieblingsfilm total schwierig und kann die einfach nicht beantworten, weil es irgendwie viele Filme gibt, die auf irgendeine Art und Weise meine Lieblingsfilme sind. Dieser gehört deshalb dazu, also einmal, weil er einfach das Beste ist, was es da draußen in dieser Welt an Teenie, Highschool, was auch immer Filmen dieses Genres gibt. Mhm. Und zweitens, weil der für mich auch mit einer wichtigen Zeit in meinem Leben total verknüpft ist. Den hat mir nämlich, also ich war nach dem Abi ein Jahr in Israel und habe dort mit einer heute sehr guten Freundin zusammengewohnt, mit der Emmy, und die hat mir den Film sozusagen beigebracht und wir haben den in dem Jahr bestimmt 10-mal zusammengeguckt und immer diesen Soundtrack gehört und deshalb ist der einfach ein bisschen verknüpft für mich mit dieser Zeit.
Ja, was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, so von diesen typischen Highschool Filmen ist das einer von den guten, auch wegen der Besetzung, würde ich mal sagen, aber auch so insgesamt, so das Gesamtpaket stimmt. Auch so musikalisch nervt der nicht so mit den typischen Liedern, so. Also es gibt schon ein paar markante Lieder, aber halt insgesamt eine ganz gute Auswahl, fand ich. Also gab es so ein paar Momente, wo ich dachte, oh ja, den finde ich gut. Und Ja, es geht um eigentlich auch so eine ganz typische Geschichte. Junge kommt mit Mädchen zusammen wegen, ja, entweder einer Wette oder in dem Fall Geld, beziehungsweise will der eine mit einem Mädchen ausgehen und der Papa hat aber gerade eine Regel aufgestellt, wenn die eine ein Date hat, dann muss die Schwester auch ein Date haben. Und die Schwester von dem Mädchen ist aber, ja, sagen wir mal, nicht ganz so beliebt. Die hat ihren eigenen Kopf und ja, verhält sich im Vergleich zu ihren sonstigen Schülerinnen sehr untypisch sozusagen und ja, hat halt ihren eigenen Kopf und dachte sich so.
Und hat halt auch überhaupt keinen Bock darauf, auf ein
Ja,
Date.
genau.
So, also ihr Vater hat die Regeln natürlich nicht umsonst so aufgestellt. Der hat sich natürlich gedacht, Cat wird niemals ein Date wollen und dann kriegt die Kleine halt auch kein Date. So, das war natürlich das Kalkül des Vaters hinter dieser Regel.
Genau, ja. Und ja, wir haben dann auch das typische Junge verguckt sich dann auch in das Mädchen und die Situation so, was hast das alles nur deswegen getan? Und die Situation, dass dann der Junge trotzdem um das Mädchen wirbt. Und
Genau, also eigentlich
ja,
haben wir ja sogar, wenn du so willst, drei werbende Männer in
ja,
dem
genau.
Film. Also zwei, die um die jüngere Schwester werben und die dann, also der eine fasst dann sozusagen diesen Plan, okay, wir besorgen irgendwie jemanden, der mit der älteren Schwester ausgeht. Der andere wird dafür sozusagen instrumentalisiert und dann gibt es eben Patrick, der dann mit der älteren Schwester ausgeht und dafür bezahlt werden soll. Also im Prinzip gibt es da zweieinhalb verschiedene Werbungshandlungsstränge in dem Film.
Ja. Ja, wir hatten ja schon gesagt, die Besetzung ist ganz gut und zwar geht's ja los mit dem großartigen Heath Ledger.
Oh ja,
Dann mit
ja.
der so insgesamt, glaube ich, von allen eher unbekannten Julia Stiles.
Ja, man kennt sie vielleicht noch von den Bourne-Filmen. Da ist sie ja dabei.
Ich jetzt gar nicht
Und
so.
bei Dexter hat sie, glaube ich, auch mal eine Staffel mitgespielt. Und ansonsten halt vielleicht noch von Save the Last
Ja, genau,
Dance.
also daher kannte ich sie halt so. Ansonsten jetzt ja nicht so oft gesehen. Dann natürlich
Aber in Save the
der,
Last Dance ist sie nicht halb so gut wie hier.
ja,
Muss man auch mal sagen.
der auffallende junge Joseph Gordon-Levitt.
Ja, ich meine, Heath Ledger ist schon nur 19. Ich weiß nicht, wie jung Joseph Gordon-Levitt ist, aber ja.
Dann auch durch viele Serien sehr bekannt David Krumholz, die
Genau, von
man
Numbers, ne?
Numbers
Der jüngere
kennt,
Bruder ist er da.
ja, oder auch so ein Film, der so, glaube ich, so unterm Radar läuft, Abgezockt von 2003. Mit Woody Harrelson und John Cleese unter anderem. Gucken,
Kenne
ob
ich
wir
gar
den
nicht.
hier auch besprechen. Den kann ich auch sehr empfehlen. Netter kleiner Film. Und in Santa Claus, der Santa Claus Filmreihe mit, wie heißt der, Tim Allen, da spielt er den Bernard, den Elfen.
Aha. Siehste. Na gut. Ich kannte ihn von Numbers bisher und
Ja,
eben hier aus dem Film.
genau, Numbers ist, glaube ich, so das bekannteste Beispiel. Dann haben wir noch die Gott, Larissa Ojelnik.
Olenik, keine Ahnung,
Ojelnik.
ich kenne sie überhaupt nicht aus irgendwelchen anderen Zusammenhängen. Also das ist die, die die jüngere Schwester spielt.
Genau. Die ja, auch so ein Teenie-Mädchen-Gesicht, das irgendwie, also auch so ein Mädchen sehen noch mal irgendwie hat, wenn ich das hier so sehe. Hawaii 5-0, der neuen Serie auch wohl dabei ist.
Ja, ich meine, man weiß, warum sie gecastet wurde, weil sie genau der Prototyp
Ja, genau.
eines Teenie-Film-Highschool-Mädchens ist, das irgendwie von den Jungs gemocht wird und um die geworben wird.
Pretty Little Liars hat sie wohl mitgespielt. Mad Men habe ich noch nicht gesehen. Also auch keine so unbekannte. Ach, und hat zusammen mit Joseph Gordon-Levitt in Hinterm Mond gleich links mitgespielt, wo sie zum Beispiel auch ein Paar waren. Und ja, so.
Guck an, dann kannten sie sich ja.
Ähnliche Serie, genau.
Die sind ja hier auch ein Paar.
Und
Spoiler.
Ja, ich glaube, der Vater ist auch kein unbekanntes Gesicht, Larry Miller. Der Professor und ja, so ansonsten auch so, ich sag jetzt mal so Vaterrollen sozusagen.
Ja, ja. Auch das passt ja wie die Faust aufs Auge in diesem Film.
Mhm.
Ja. Ja, ich würde sagen, der Rest vom Cast ist sonst eher unbekannt, was sie aber nicht weniger großartig besetzt macht, finde ich.
Ja, also
ich
genau,
finde
also,
wirklich, der Film ist so bis in die kleinsten Nebenrollen wirklich sehr gut passend ausgewählt, was die Schauspieler und Schauspielerinnen angeht. Also ob es da die verschiedenen Lehrer und Lehrerinnen angeht oder irgendwelche Mitschüler oder Mitschülerinnen, das ist echt richtig gut, finde ich, wie sie die ja gewählt haben, um gleichzeitig Prototypen zu erfüllen und trotzdem das Ganze so ein bisschen ironisch zu durchbrechen.
Ja, also ansonsten auch so ganz viel Figuren, die man irgendwoher so kennt. Man recht viel Serien und Filme in dieser Richtung verschlingt. Ja, Trivia-Effekt zu Anfang vielleicht, der für die Rolle des Patrick Verona da sollte oder waren wohl Ashton Kutcher und Josh Hartnett mit dem Rennen.
Ja, gut, dass sie sich für Heath entschieden haben.
Nee, das war, war das Verona? Ach so, ja, genau. Oder war das?
Ja, ja, Heath Ledger ist Patrick Verona.
Ah, ja, okay, gut, dann war das der. Ja, okay, ja, ja, definitiv eine gute Wahl. Ich hatte den anderen auf dem Radar, okay.
Den Cameron.
Cameron, genau.
Cameron ist ja mehr so der kleine, süße, schüchterne und Heath, also Patrick ist ja mehr so der harte Kerl.
Beziehungsweise nicht Kevin, also Heath Ledger spielt den Patrick Verona, Julia Stiles die Cat, Joseph Gordon den Cameron, Larissa dann die
Bianca,
David Krumholz den Michael, Andrew Keegan, genau, Joey Donner, das war der andere, ja, schleimige Kerl.
Der Werbung für Hämorrhoiden-Werbespots und so macht. Super Typ.
Und ja, was auffällt, auch wenn man sich so ein bisschen durch die Wikipedia liest und im Film wird es einem auch so fast an den Kopf geworfen, ist, gibt sehr viel Shakespeare-Anspielungen in diesem Film.
Ja, beziehungsweise ist Anspielung ja fast zu gering gefasst,
genau.
Weil der Film beruht ja auf einem Shakespeare-Stück, also auf der widerspenstigen Zähmung. Aber macht es eben nicht irgendwie so wie zum Beispiel die Baz Luhrmann-Version von Romeo und Julia, dass irgendwie tatsächlich die Geschichte 1:1 in moderne Zeiten versucht wird zu übertragen, sondern greift sich halt nur so die Grundmotive raus. Also ich irgendwie in dem Theaterstück, ich habe es neulich hier in Potsdam als Musical gesehen, es war ganz spannend, geht es halt auch um zwei Schwestern. Geht es halt nicht darum, dass die eine nicht daten darf, sondern die eine darf nur heiraten, wenn die andere geheiratet hat und so. Also die Grundmotive kommen aus Shakespeare. aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass die die Sprache übernehmen würden, so gar nicht. Im Gegensatz, es gibt ja die eine sehr lustige Szene in der Cafeteria, wo Cameron und Michael mit Patrick reden, um ihm Details über Cat zu verraten und dabei so ein Shakespeare-Zitat laut sagen, worauf Patrick dann sagt, meine Güte, nicht so laut, man hört dich hier, wie peinlich ist das denn, so nach dem Motto.
Ja.
Also an der Stelle bricht der Film das ja schon einmal sehr schön mit den mit der Shakespeare-Vorlage.
Ja, auch sehr schön fand ich, hätte man noch ein bisschen mehr draus machen können, Allison Janney, die Schulleiterin, glaube ich, spielt, die dann nebenbei an einem erotischen Buch oder so schreibt.
Ja, ja, das die erste Version von Fifty Shades of Grey, gefühlt zumindest.
Und dachte so, was macht sie denn da jetzt nebenbei? das fand ich auch sehr schön, super besetzt auch für die Rolle.
Ja, und auch zum Beispiel das berühmte Sonett, mit dem der Film ja quasi endet, weshalb der Film auch 10 Dinge, die ich an dir hasse, heißt, weil das Sonett ja quasi diese 10 Dinge beschreibt, das ist ja auch Shakespeare inspiriert. Also in der Schulstunde vorher kriegen sie ja die Aufgabe, nach der Inspiration eines Shakespeare-Sonetts ein eigenes Sonett zu schreiben. Genau, und das ist eben ein Shakespeare, also auch da haben wir wieder Shakespeare präsent. Wir haben ja auch noch die Freundin von Cat, die Mandela, die ja auch verliebt ist in Shakespeare und glaubt, sie hätte also sie würden sich lieben beide und es beruhe auch auf Gegenseitigkeit, die dann später auch mit Michael zusammen zum Abschlussball geht in Shakespeare-Kleidungsstücken, also als würden sie gerade auf ein Shakespeare-Stück gehen. Das ist wirklich auch ganz...
Ja.
Susan, ganz niedlich eingebracht.
Susan May Pratt ist das die, vielleicht noch
die aus Schauspielerin.
Open Water 2. Und ja, CSI ist ein bisschen, sind so ein paar Einstellungen musste ich immer an, wie heißt sie aus, Fast and Furious denken.
Ach Gott, da kenne ich mich nicht so aus. Das tut mir leid.
Heißt sie denn? Michelle Rodriguez denken. Wie so vom Gesicht her.
Ach so.
Hast du das in so ein paar Einstellungen? Auf jeden Fall dachte ich immer, ich komme mir irgendwie bekannt vor. Und vielleicht sieht sie auch einen anderen irgendwie ähnlich oder ja, so ein typisches Gesicht irgendwie. Und ja,
ja, sie ist auf jeden Fall ganz ganz putzig mit ihrer Liebe für William und ihr ganzer Spind ist ja tapeziert mit Shakespeare-Bildern und so. Also es ist wirklich, ich meine, es sind ja diese ganzen Schul-Subkulturen, die es so gibt, sind ja in dieser Highschool ein bisschen übertrieben dargestellt.
Ja.
Also irgendwie als Cameron neu an die Schule kommt, wird er ja von Michael rumgeführt und Michael erklärt ihm so, hier, das sind die ganzen Gruppen, da gibt's irgendwie die weißen Rusters, die glauben, sie wären Schwarze und es gibt die den Wirtschaftsclub und so richtig klischeehaft, es gibt die hübschen Leute, die du auf dem Flur nicht ansprechen darfst und
die Kaffeesüchtigen.
Oh ja, bei denen ist es immer sehr sehr viel. Was war das Wort?
Keine hektischen Bewegungen.
Ja, genau. Also, genau. Und da passt natürlich Mandela mit ihrer Shakespeare-Liebe irgendwie gut rein oder eben auch nicht rein. Also, die passt halt nicht in eine dieser Gruppen, sondern macht so ein bisschen so eine eigene, etwas skurrile Gruppe auf.
Was ich auch sehr schön fand. Und das sind die, lass mich raten, Cowboys. Ja, genau. Und dann steht er echt wieder so mit Cowboy-Hut und Lasso und Michael sagt, ja, die einzige Kuh, die sie aus der Nähe gesehen haben, waren die bei McDonald's.
Ja, und das ist ja auch so ein bisschen als One-Shot-Scene gedreht,
ja,
wie die da so an den ganzen Gruppen vorbei schreiten.
Genau.
Also es ist wirklich eine sehr schöne Szene.
Ja, und dann die typische hübsches Mädchen. Alles läuft in Zeitlupe ab.
Szene. Und sie ist total nachdenklich, weil sie fragt sich, was ist eigentlich der Unterschied zwischen mögen und lieben? Ich mag meine Skechers, aber ich liebe meinen Prada-Rucksack. Und sagt die Freundin, aber ich liebe meine Skechers. Und sagt Bianca wieder, naja, das liegt daran, dass du keinen Prada-Rucksack hast. Es ist so,
ja.
Schön, ihr seid so tiefsinnig, yes.
Später haben sie auch so den Dialog, also man kann überwältigt und unterwältigt sein, aber kann, was ist das in der Mitte?
Kann man auch wältig sein? Bestimmt.
Ja.
Ich finde es traumhaft, weil der Film, der ist ja jetzt nicht eine Parodie auf Teenie-Filme wie irgendwie nicht noch ein Teenie-Film oder ja. so, sondern er schafft es halt so im Subtext diese Ironie mit rüberzubringen. Also du kannst mit dem Film ja, genau. wahrscheinlich gleichzeitig wirklich Teenies ansprechen und trotzdem aber auch irgendwie Leute wie uns, die jetzt schon ein paar Jahre älter sind, als die Zielgruppe des Films vielleicht mal war und wir da trotzdem noch drüber schmunzeln können. So, das finde ich halt sehr gut an dem Film.
Ja, genau. Ihre Freundin spielt von Gabriel Union, die kennt man vielleicht aus Bad Boys 2. Girls United hat sie auch mitgespielt.
Mit dem wunderschönen Namen Chastity.
Ja.
Und Chastity ist auch so eine richtige Arschlochfreundin.
Ja, es ist.
Die ihr so bald in den Rücken fällt, wie sie die Chance auf den Typen hat.
Ach genau, die andere bekannte Serie, glaube ich, so zu der Zeit war eine himmlische Familie. Habe ich auch eine Zeit lang geguckt. Natürlich wegen der Mädchen.
Natürlich.
War ich in dem Alter, wo man so, ja. Mhm. Genau, wir waren gerade schon bei der in der ersten Szene auch schön der Lehrer.
Es gibt ja zwei, meinst du den Deutschlehrer, also nee, den Englischlehrer oder den Sportlehrer?
Mr. Morgan, den Deutschlehrer.
Ja, also.
Daryl Mitchell.
Genau. Er ist ja auch großartig, der rappt ja quasi Shakespeare. Und auch, also wie er es gleichzeitig schafft, angepisst zu sein von Cat und ihrer Art und trotzdem glaubt man, also trotzdem findet er, glaube ich, gut, dass sie ist, wie sie ist, im Gegensatz zu anderen. So, also wie er sagt zu Joey, ja, mich interessiert nur, was ihr gestern gemacht habt, wenn es beinhaltet, dass Cat dir so richtig in die Eier getreten hat. So, solche Sätze macht er ja die ganze Zeit, der Lehrer. Ah, ich mag ihn sehr.
Und zu Anfang, ja, oder die erste Szene ist auch, wird gleich quasi Cat vorgestellt. Es läuft so ein ganz typischer Song, One Week. Und man sieht so eine Gruppe Mädels in einem Cabrio und dann auf einmal hört man irgendwie von der Seite Rockmusik und kommt so ein, ja, etwas älteres, nicht so schönes Auto angefahren, in dem halt Cat sitzt und sehr abfällig rüberschaut.
Ja, Cat ist halt einfach, also Cat ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ich diesen Film so toll finde. Also, weil Cat ist ja so ein bisschen einem Riot Girl nachempfunden. Hm. Also Riot Girls sind ja so in den 90ern diese Bewegung in der Musik oder so in der Rock- und Punkmusik, ein bisschen feministisch, mehr weibliche Mitglieder in Bands gefordert und so weiter. Und so ist sie ja so ein bisschen prototypisch gezeichnet und sagt, also lässt sich halt nicht von anderen irgendwo reinreden, sagt immer ihre Meinung, hat ein gewisses, ja, wie soll ich sagen, Bild sich von der Gesellschaft gemacht, kritisiert Patriarchat und das Ganze aber auf eine unfassbar schlagfertige Art. Also sie macht das halt nicht irgendwie in langen Vorträgen oder sowas, sondern haut halt immer ab und zu so ein oder zwei Sprüche raus und ach ja, ich mag sie einfach. Und ich finde auch so gut, dass das nicht so also sie wird nicht einfach so hingestellt, als so ist sie halt, sondern im Laufe des Films wird ja auch so ein bisschen erklärt, woran das liegt. Mhm. Also ihre Motive werden irgendwie ganz logisch gemacht, warum sie sich entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Und ja, finde ich einfach gut gemacht.
Ja.
Ich mag sie. Ich könnte jedes zweite Zitat von ihr irgendwie auf ein GIF knallen, ja, und in meinen Twitter-Feed setzen.
Sie trägt auch irgendwie eine Zeit so ein Camouflage Top, und einmal kriegt sie irgendwie den Spruch an den Kopf, so Rambo-Look is out. Ja, okay. ich sehe auch gerade die eine Szene, im Film so ein bisschen im Hintergrund laufen, wo tatsächlich die beiden Cowboy-Typen da im Hintergrund stehen und der eine aus einer Büchse Bohnen frisst. Ich dachte, okay, schönes Detail so.
Ja. Nee, ach, aber Kate ist einfach so, die ist halt 80% der Zeit angepisst, aber das ist auch okay. Also man merkt irgendwie, also der Film bringt irgendwie rüber, dass es auch okay ist, einfach mal angepisst zu sein von der Welt, mhm, und von den Leuten und vom Vater und was weiß ich nicht. Also das finde ich, bringt der Film sehr schön rüber und verurteilt sie nicht so dafür, dass, ja, sie so ist, wie sie ist. Das mag ich.
Und während ihre Schwester ja eigentlich so das Gegenteil, also so das typische Teenie-Mädchen.
Ach ja, ich finde auch den Bianca Cameron Strang, der ist leider so ein bisschen, der läuft so nebenher in dem Film. Der, mhm, ist halt notwendig, um die Geschichte zu erzählen, aber also eigentlich geht es ja um Patrick und Kat in dem Film.
Ja.
Ja, genau, auch, vielleicht sollten wir über Patrick auch noch ein bisschen sprechen.
Ja.
Also, weil Patrick ist ja auch er wird eingeführt als der Prototyp eines Bad Boys, also was nicht alles für Geschichten, genau, über ihn erzählt werden. Genau, er
war angeblich im Knast.
Hat seine Leber verkauft, isst lebende Enten und also so die absurdesten Sachen, die sofort alle glauben.
Ja.
Also wie man das alles glauben kann, naja. Und im Laufe des Films erzählt er ja Kat immer mehr, was daran alles nicht stimmt.
Ja, also, genau.
So richtig viel über ihn und seinen Hintergrund erfahren wir nicht bis zum Ende des Films, aber wir erfahren schon, dass alles, was sich so erzählt wird, eigentlich Blödsinn war.
Mhm.
Das mag ich eigentlich auch so ein bisschen, diese Entwicklung. Und er ist natürlich, obwohl oder weil er so ein Bad Boy ist, auch unfassbar charming. Also einer der besten Szenen des Films, die wahrscheinlich jeder kennt, selbst wenn man diesen Film nicht kennt, ist die, wo Heath Ledger singt, Can't Take My Eyes Off of You, begleitet von der Marching Band der Schule auf der Tribüne vom Sportplatz. Also es ist einfach
eine der besten Szenen im Film.
Also wirklich. Eine, großartig. Wie er dann auch vor den Polizisten wegrennt und weiter singt, also vor der Campus Police wegrennt und weiter singt. Und
dem einen noch so quasi wieder hinterher und auf den Po klatscht.
Ja, oh, es ist wirklich. Und ich habe auch ein Interview gelesen mit der Drehbuchautorin, die irgendwie gesagt hat, dass Heath Ledger selber diese Szene damals total wichtig war und dass es ihm wichtig war, das Outfit dafür perfekt zusammenzustellen, und es musste irgendwie ein schwarzes T-Shirt sein, was ganz besonders saß, und sie meinte, naja, im Nachhinein guckst du das an und das Outfit verschwindet irgendwie so und ist total unwichtig, aber sie fand es so interessant zu sehen, wie wichtig ihm so als 19-jährigem Schauspieler es war, diese Szene so richtig zu fühlen und da so drin zu sein, und ich finde, das merkt man der Szene wirklich an, dass er die so mit Leib und Seele und Begeisterung spielt. Also, hervorragende Szene. Wenn ihr den nicht den ganzen Film gucken wollt, guckt auf jeden Fall diese Szene und das, ja, Gedicht am Ende.
Ja, ansonsten beginnt halt der Film so mit der typischen Charaktervorstellung und so die ersten 20, 30 Minuten so erklärt quasi so den Grund und Boden des Ganzen, wer, wie, wo, was und so.
Mhm.
Und
so ein bisschen meine heimliche Lieblingsfigur dabei ist ja der Vater. Der Vater von den beiden Mädels, der ja Frauenarzt ist und Panik davor hat, dass deine Töchter ungewollt schwanger werden, weil er die ganze Zeit ungewollt schwangere Mädchen entbinden muss.
Ja, genau. Und so, seine Tochter da so eine Halb-Horror-Story erzählt, von dem 15-jährigen Mädchen, ja.
Die irgendwie Zwillinge entbunden hat und die Kinder müssen sich immer so einen Babybauch umhängen und um zu fühlen, was sie auf keinen Fall wollen. Und die Mädels sagen, ah, wir gehen, es ist doch nur eine Party-Dad. Oder nee, was sagen sie, es ist doch nur eine Gruppe von Schülern und Schülerinnen, die sich trifft.
Ja.
Ah ja, andererseits wird es auch Orgie genannt. Also er ist halt so super melodramatisch. Also er ist so das, was in anderen Filmen vielleicht eine prototypische Mutterrolle wäre, ist halt hier eher. Also ich finde es sehr schön, wie das so umgekehrt ist. Und gleichzeitig hat er halt gerade zu Cat trotzdem irgendwie ein ganz spezielles Verhältnis. Also die beiden sind ja auch so ein bisschen Sparringspartner beim sich schlagfertig Dinge an den Kopf werfen. Also in der Szene, wo Cat das Auto von Joey kaputt gefahren hat, zum Beispiel die Szene danach, also wie die beiden sich darüber unterhalten, da finde ich super zum Beispiel. Genau, ist aber halt allgemein so ein bisschen ein ängstlicher Vater, weil er irgendwie alleinerziehend ist, die Mutter ist abgehauen und er kommt nicht so richtig klar mit den beiden Mädels in der Pubertät. Und ja, also ich finde ihn auch echt eine richtig witzige Nebenfigur.
Ja, ich versuche gerade rauszufinden, wer dieser von dieser Spießergruppe, der da so Golf spielt.
Bodie irgendwas, bei dem sie da die Party machen am Ende. Mm. Bowie Bernstein.
Bowie Lovenstein, ja, okay.
Lovenstein, ja.
Hm, eher unbekannt, ja, aber auch passt ganz gut in die Rolle.
Ja, aber genau das meinte ich vorhin mit so bis in die kleinen Nebenrollen haben sie es irgendwie geschafft, gute Leute dafür zu finden. Ja. Das ist wirklich sehr schön.
Ja, es geht halt noch so ein bisschen weiter dann, dass genau, also der Vater hat halt die Regel aufgestellt, wenn die eine ein Date hat, soll die andere auch ein Date haben. Und ja, suchen gehen dann zu Dingens und zu Patrick. Beziehungsweise
Cameron und Michael haben ja kein Geld, um Patrick zu bezahlen.
Genau.
Weshalb sie Joey dafür instrumentalisieren. Und Joey, der ja so ein bisschen infantil und nicht als besonders intelligent dargestellt wird, den schicken sie dann, also der steht halt auch auf Bianca und den schicken sie dann mit Geld zu Patrick, um ihn zu bezahlen, dafür ein Date mit Cat zu haben.
Vorher gab es noch die Szene, wo man so sieht, wie sie so verschiedene Leute fragen, willst du ein Date mit ihr? Und dann sieht man so Leute, die so, nee, oder und
wenn wir die beiden letzten Menschen auf dem Planeten wären und es keine Schafe gäbe. Gibt es Schafe?
Ist denn die
ich kann den Film nicht auswendig.
Der eine schreit einfach nur.
Ah!
Was ist denn das? Ja, sehr schön. Uns gerade nochmal. Genau, das war später, wo es um den Ball geht, ne? War das?
Die Szene?
Ich such's gerade.
Nee, die war weiter am Anfang. Die war, bevor sie sich für Patrick entscheiden, als potenziell Ausführenden des Plans.
Auch ganz lustig fand ich die Szene, wo Michael auf dem Parkplatz mit seinem komischen Cross-Motorrad, wo er so ein Körbchen vorne drauf geklebt hat. Und er kann es aber irgendwie nicht so richtig damit umgehen. Fährt dann versehentlich den Hügel runter zum Sportfeld und alle rennen.
Ein ganz
hin.
Schöner Abhang.
Ja, so ein Abhang und alle gucken so, oh, was ist los, was passiert jetzt? Und
Er weiß halt, the show must go on. Ja, obwohl er eigentlich scared as fuck ist, dreht er sich um und macht so, yes, ich hab's geschafft. Ja, genau. Als wäre es der große Plan gewesen.
Ja. Weil ich auf der Hälfte der Strecke umkippt und ja, dann so, ja, ich liebe noch. So ungefähr so.
Ja, Michael ist halt auch so, ne? Michael glaubt halt so ein bisschen, er hätte alles verstanden und alles durchschaut und ist aber dabei halt auch so ein bisschen
unbeholfen.
Tollpatschig und unbeholfen und richtig hat er alles doch nicht durchschaut. Da ist natürlich diese Absturzszene doch sehr symptomatisch für.
Ja, also allein dass dieses Crossbike sagt schon sehr viel über ihn aus, wie es aussieht.
Ja, und er möchte sich ein was auch immer kaufen. Das ist ein Toyota. Das ist auch sein Anmachspruch auf der Party später zu einer Frau, dass ich einen Toyota kaufen will. Ach, er ist echt der Hammer. Aber es ist schön, dass er am Ende auch jemanden findet.
Ja, ich habe gerade auch die Szene gefunden mit, wo sie da die verschiedenen Typen fragen. Der erste lacht einfach nur, der zweite guckt so, hm.
Ja.
Der letzte ist so ein armer dicker Kerl, der einfach nur schreit. Wahrscheinlich Angst vor ihr hat.
Mit Sicherheit.
Ja, dann geht's halt los und Patrick macht sich so ein bisschen schlau über Cat und ist dann in so einer Bar, wo sie auch gerne hingeht und hat so eine Rockband spielt und ja, lässt quasi so ein paar Schlüsselwörter fallen, die dafür sorgen, dass sie sich dann doch für ihn interessiert.
Ja, ja, ich habe aufgehört zu rauchen und zu reden. Ich will, bin hier, um die Band zu hören und
genau, sie mag keine Raucher, aber der typische Raucher halt und so und ja.
Genau, sie steht halt auf Rockbands mit Frauen. Er dann auch plötzlich.
Ja.
Genau. Also Musik spielt ja überhaupt eine große Rolle für sie. Sie, ihr großer Traum ist ja eigentlich sowieso auch selber eine Band aufzumachen und ja. Auch eine Gitarre spielt ja später noch eine große Rolle in dem Film.
Ja, gerade die Szene, wo er sie abholt.
Zur Party?
Ja, zur Party.
Genau, da kommt sein, ja irgendwann diese Party.
Seine Schwester hat dieses komische Ding an und er sagt, wer hat denn deine Schwester angebumst?
Ja, die Party ist ja auch so geil, weil die gibt's ja eigentlich nur, weil Michael sich an dem Bodhi rächen will, der allen erzählt hat, er kauft seine Designer-Klamotten im Outlet-Store und deshalb ist Michael halt nicht mehr so angesehen bei der Wirtschafter-Clique und deshalb verteilt Michael ja Flugblätter, auf denen steht, es gäbe bei Bodhi eine Free-Beer-Party, wo er in Wirklichkeit eigentlich nur Zigarren und Brie konsumieren möchte. Das ist ja auch schon wieder die Ironie an sich, dass diese Party dann dort stattfindet. Hm. Aber ich meine, jeder gute Highschool-Film braucht eine Schülerparty und einen Abschlussball. Das schafft dieser Film natürlich auch.
In so einem, ja, Schloss-Village-artigen Gebäude.
Ja.
Man sagt vorher noch so, nichts anfassen und dann klingelt's. Und hat vorher noch gesehen, wie sie gerade alle draußen ankommen und es klingelt und er so, ah, das ist bestimmt Michael mit dem Brie und dann geht die Tür auf und dann kommt reingerannt. Ja, gar keine Chance irgendwie zu reagieren, ja.
Ja, und auf der Party sieht man halt auch wieder, dass da alle Leute irgendwie so Prototypen erfüllen.
Ja.
Also da gibt's eben diese beiden Typen, die irgendwie in der Ecke rumsitzen und gleichmäßig mitwippen. Und es gibt das Mädel, die einfach den Erstbesten küssen will. Und als Patrick dann sagt, nee, nimm mal ihn hier.
Ja.
Dann küsst sie halt den und der bedankt sich später noch und sagt, danke Mann, danke.
Das fand ich auch super, ja.
Ja. Es fließt viel Schnaps.
Ja.
Kate ist auch ein bisschen frustriert und trinkt plötzlich, obwohl sie das gar nicht vorhatte, da sich so zu betrinken. Weil Joey halt irgendwelche komischen Sprüche macht.
Ja. Beim später, ganz zum Schluss beim Abspannen, sieht man noch so ein paar Schnittszenen, wie nennt man das?
Outtakes.
Outtakes, genau, Outtakes.
Oh ja. Also man muss diesen Film wirklich bis zum Ende gucken.
Die Tanzszene nochmal sieht und man sieht, dass sie die still gedreht haben, also ohne dass da im Original Musik im Hintergrund läuft, sondern die haben sie dann später eingefügt. Und es wird halt total absurd, wie da so Leute stehen und tanzen und du hörst aber nichts. So hörst nur die Leute, wie sie sich bewegen.
So ist das ja immer bei so Disco-Szenen oder so in Filmen, die gedreht werden. Also Freunde von mir waren mal bei einem Film auch Statistinnen bei so einer Disco-Szene und die meinten, das ist so, also wenn du da wirklich in so einer Disco mit 350 Leuten rumhängst und alle tanzen, aber es gibt halt keine Musik dazu und das, du drehst da irgendwie 2,5 Stunden oder so, das ist schon, ich stelle es mir doch sehr fast anspruchsvoll vor.
Ja. Ja, dann hatten wir ja vorhin schon gesagt, dass du hier schon ein paar GIFs rausgesucht hast und ich habe schon gesagt, ich hätte gerne von der einen Szene so dieses GIF davon, weil ich die so super fand, nämlich zwei Typen im Hut auf, die ja so im Takt synchron fast so gerade am Dancen sind. So eigentlich nur mit dem,
gibt
mit,
es
dem,
das GIF.
Mit dem Kopf eigentlich nur so nicken.
Ja, aber natürlich gibt es das GIF, ja, weil ja. Es gibt wahrscheinlich diesen ganzen Film als GIFs in diesem Internet und man könnte die GIFs hintereinander schneiden und hätte immer den kompletten Film. Er ist auch wirklich prädestiniert dafür, das muss man schon sagen.
Ja, und vor ihm steht auch einer, die so ein bisschen so guckt, so, was macht ihr da?
Ja, ach so, werden ja da, also es werden ja eher die kuriosen Charaktere dargestellt auf dieser Party. Und es gibt eigentlich immer irgendjemanden, der mit Augenrollen auf die reagiert gerade. Mhm. Also die coolen Kids sind natürlich auch da, die das alles ganz komisch
finden. Ja, Michael macht sich auch eher wieder peinlich mit so einem komischen Anzug, der irgendwie gar nicht für die Party passt.
Zum Glück hat ihn Cameron noch davon abgehalten, die Krawatte umzumachen. Ja.
Und ja, auf jeden Fall sehr voll in dem Haus.
Mhm. Es wird ja dann dadurch gelöst, dass Leute durch das Fenster nach draußen fliegen und der Raum ein bisschen offener wird.
Schlägerei, Schlägerei.
Klärt das draußen, Leute.
Ja, genau. Und dann, werfen sie sich halt durchs Fenster. Und dann gibt es eine Szene, wo Cat hat schon ordentlich gebechert.
Mhm. Und dann tanzt sie.
Und dann tanzt sie.
Auf dem Tisch.
Auf einem Tisch. Zu auch einem relativ coolen Lied. Wo, was war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ging ein bisschen so ein Video durch durchs Netz, wo jemand zu diesem Lied passend Szenen aus die Dinos geschnitten hatte. Also auch passend auf den Gesang.
Oh, schön. Ja, dein Cat macht es ziemlich gut mit diesen Tanz. Also.
Ja.
Bis zu dem Moment, wo sie mit dem Kopf gegen den Kronleuchter stößt.
Ja, genau.
Und dann in die Arme von Patrick fällt, der die ganze Situation aber nicht ausnutzt, sondern sich nicht von ihr küssen lässt, als sie dann total betrunken versucht, ihn zu küssen. Der Gute macht er nicht. Finde ich gut. Also der Film ist auch ganz gut, so was die Darstellung von so Consent und so angeht, also auch weil wir ja später noch rausfinden, dass Cat auch mal was mit Joey hatte, auch ihr erstes Mal, und sie wollte dann aber nicht mehr, und dann hat er sich von ihr getrennt, so, und das erzählt sie halt ihrer Schwester, und dass sie sich daraus so zu dem Menschen entwickelt hat, der sie heute ist. Und also sowohl diese Szene als auch eben die mit Patrick, der nicht ausnutzt, dass sie betrunken sich ihm an den Hals wirft. Wir gehen einfach mal davon aus, er macht es nicht deshalb nicht, weil sie kurz vorher gekotzt hat, sondern wirklich, weil er das ernst meint.
Ja, ja, das nimmt man ihn auch ab.
Also da, an der Stelle ist der Film schon sehr, sehr schön von der Message, finde ich. Bringt das gut rüber.
Ja, vor allem versucht er sie halt auch wach zu halten, weil sie ja
Angst hat, sie hat eine Gehirnerschütterung.
Ja, genau. Ja, und die Tanzszene war da wohl recht ausschlaggebend für die Rolle in Save the Last Dance. Und man kann ja sagen, also sie macht das schon ganz gut.
Ja, also ich finde, sie macht es besser. Also ich finde halt in Save the Last Dance, da merkt man halt, dass die gar nicht so viel selber tanzt von den Szenen. Da ist immer so viel geschnitten und so, das ist eine meiner Hauptkritik, also nein. Das ist eine meiner Kritiken an Save the Last Dance, aber hier macht sie das, finde ich, sehr gut. Das ist ja auch fast so eine One-Shot-Szene da auf dem Tisch, also
ja,
schon gut.
Ja, stimmt. Eigentlich die... Ja, David, Quatsch, ja, man sieht wieder das lustige Paar, wo sich der Typ wieder bei ihm bedankt. Mit Patrick, und dann gibt sich Kat noch einen hinter, und dann tanzt sie schon, und das ist immer noch alles eine Szene ohne Schnitt.
Ja, ja.
Dann geht auch die Kamera rein. Und alle stehen da und feiern sie an und sehen halt die eigentlich total, also für sie verklemmte Zicke jetzt gerade mal total abgehen.
Ja, und die Party ist ja auch ein bisschen der Wendepunkt bei der Nebenstory mit Bianca und Cameron, weil bis dahin Bianca ja immer mit Joey lieber ausgehen wollte, auf der Party aber schnallt, was für ein Idiot der eigentlich ist, weil er die ganze Zeit nur seine komischen Model-Posen vormachen will. Und da merkt sie so, was eigentlich Cameron für sie getan hat, dass er dafür gesorgt hat, dass sie überhaupt auf diese Party kommen kann. Und genau, also da startet so ein bisschen deren gemeinsame Geschichte.
Ja, sehr schön auch die, hatten wir gerade schon, die Szene, wo sie dann beide auf der Schaukel sitzen.
Ja, das ist schon wieder fast Shakespeare-esk. Finde ich, wie sie dann auf dieser Schaukel sitzen, bis sie halt kotzen muss. Ja, ja, der Film schafft es an den richtigen Stellen, die ironische Brechung einzubauen, bevor es zu kitschig wird. Er hat schon auch sehr kitschige Stellen, aber oft kommt dann an der Stelle so das, genau. Bam.
Und ihre Schwester muss nach Hause und fragt erst Joy und ihre tolle Airquotes Freundin, die hat aber noch ein bisschen Zeit und so, und ja, dann geht halt Joy mit Chastity, und
zum Glück
Bianca ist sichtlich angepisst.
Und lässt sich von Cameron nach Hause fahren, und dann kommt ja so ein bisschen Camerons große Stunde in der kleinen Rede, die er ihr, oder Standpauke, die er ihr hält am Ende der Autofahrt vor der Tür. Also so ein bisschen das Gegenstück zu der Autofahrt von Patrick und Kat.
Vorher, ja.
Genau, wo er halt jetzt zu ihr sagt, merkst du eigentlich noch, wie selbst zentriert und egoistisch du bist, und was ich hier eigentlich für dich getan habe und wie du mit mir umspringst und so. Das erste Mal sagt er so richtig, was er fühlt und was ihm auf der Seele brennt, und haut mal einen raus, der Kleine. Und dann ist sie ja vollkommen von den Socken und küsst ihn.
Hm.
Hat er gut gemacht.
Während vorher ich ja fast dann nur ohne Kuss dieselbe Szene abspielt.
Mhm. Bei den anderen beiden.
Bei den anderen beiden und Patrick aber so ein bisschen zögert, weil er sie, glaube ich, nicht ausnutzen möchte.
Genau. Das ist das, was ich vorhin meinte, ne? Weil er echt so sich denkt, ich möchte, da, also er sagt ja auch nicht, lass uns nicht küssen, sondern er sagt, lass uns es auf später verschieben.
Genau, genau.
So, sie schneidet es halt nicht sofort und ist erstmal eine Weile ein bisschen angepisst, aber eigentlich hat er das an der Stelle doch sehr, sehr gut gelöst.
Ja. Schickes Auto fährt denn. Ist das seins?
Das ist ihrs.
Der, oder ihrs? Nee.
Ist das nicht ihrs?
Ja, warte mal, was fuhr denn
ich
da
meine,
gerade?
Die Szene, die fahren zur Party, er holt sie ab und sie ruft, ich fahre. Also ich bin der Meinung, es ist ihr Auto.
Ach nee, der war das gerade ein anderes Auto, was da in der nächsten Szene zu sehen war, okay.
Also sie fährt ja so einen roten, etwas älteren, langen, was
ja,
auch
komm,
immer. Ich kenne mich mit Autos nicht so aus.
Kommt Schnitt und dann fährt erst so ein Dodge durchs Bild. Ich dachte, das war ja das Auto. Ja, nee, sie sind mit, die sind mit seinem Wagen gefahren. Er hat sie abgeholt.
Ja, aber sie hat gesagt, ich fahre.
Ach so. Ja, sie wollte
also
fahren.
Also da bin ich mir sehr, es kann natürlich sein, dass sie auch mit seinem Auto gefahren ist, aber ich bin mir sehr sicher, dass sie aus der Tür ging und sie rief zu Patrick, ich fahre. Ja.
Ja.
Naja, und dann schreitet der Film, also ab dem Moment schreitet er ja fast in großen Schritten auf das Highlight, den Abschlussball zu. Also Patrick und Kat nähern sich immer mehr an. Joey will ihm mehr Geld bieten, damit er da sich noch mehr hinterklemmt. Er will erst nicht, nimmt das Geld dann aber doch, weil es so viel ist. Also man merkt so ein bisschen, wie er auch schon selber doch Kat jetzt ziemlich gut findet und eigentlich kein Geld mehr dafür nehmen will. Und naja, zwischen Cameron und Bianca wird's auch ein bisschen ernster und dann geht's ja schon fast los zum Abschlussball, zu dem Kat erst gar nicht hingehen will, weil sie und Patrick sich mal wieder gestritten hatten vorher. Aber dann zeigt sich ja doch so ein bisschen auch noch die Seite in ihr, dass sie so ein Verantwortungsgefühl für ihre Schwester hat. Dass die Schwester ja unbedingt dahin will und sie will ihr das dann halt irgendwie ermöglichen und deshalb entscheidet sie sich dann, okay, dann gehe ich halt mit Patrick auch zum Ball.
Ja, sehr, sehr schön vor die Szene beim Bogenschießen, wo Joey wieder ankommt und
Bianca abgelenkt ist.
Bianca irgendwie bequatschen will und sie aber irgendwie nicht mehr so interessiert an ihm ist.
Ja.
Und dann,
leider dem Lehrer den Pfeil in den Po schießt.
Dem Lehrer in den Pfeil schießt und den Lehrer den Pfeil in den Po schießt. Ja, vor allem, vorher gab es auch schon so eine ähnliche Szene, wo ihr Vater mit diesem Muskelspanner da auf der Terrasse steht und ihm das Ding aus der Hand fliegt. Und irgendwo
nach dem siebten Sit-Up, weil er nicht mehr konnte.
Irgendwo hinfliegt und so, au, hört es irgendwie poltern oder so und dann am Ende der Szene kommt das Ding wieder zurück.
Ja, und der Sportlehrer hat, glaube ich, auch schon mal den Golfball abgekriegt von Bodhi.
Und bedankt sich dann bei irgendwie so, ja, danke.
Ja, man sieht ja auch später, dass er dann nicht mehr sitzen kann, als er das Nachsitzen betreut und so. Da kann er ja nur noch hin und her laufen und sich nicht hinsetzen, der Lehrer.
Ah,
so.
Der war das, okay, ja.
Ja, das ist der. Genau. Naja, und dann kommen wir zum Abschlussball, der ja eine kitschige Abschlussballszene werden könnte.
Ja.
Aber zum Glück in der Mitte des Abschlussballs die großartige Szene hat, wo also
wir haben vorher noch die, was wir vorhin schon hatten,
Gesangsszene.
Die Gesangsszene, genau, mit der Musikband der Schule und dann anschließend die Szene, wo Kat Patrick aus dem Nachsitzen rausholt und versucht den Lehrer abzulenken und
indem sie ihre Brüste zeigt.
Als letztes Mittel dann ihre Brüste zeigt und und ihr das dann im Nachhinein noch ziemlich unangenehm ist und der Lehrer auch so guckt so nach oder so, ja, was ist eigentlich los? Was will sie von mir? Ja, fand ich sehr, sehr lustig schön. Und ja. Dann, was sie da drauf sind, sie da zum Ruderboot, Tretboot auf dem Wasser unterwegs. Genau, ja, beim Paintball schießen, genau, da kommen sie sich dann
küssen sich ganz näher, viel.
Ja.
Natürlich, solche Szenen muss es auch geben.
Ja, es war wohl der erste Filmkurs für Heath Ledger.
Ach Mensch. Der Heath.
Ja.
Macht er gut. Gibt auch sehr viele GIFs von Küssen mit Heath Ledger in diesem Film. Mhm. Oh Gott, man merkt gar nicht, dass ich heute irgendwie im BuzzFeed-Universum gefangen war und nur GIFs angeguckt habe.
Ja, doch, du hast recht, sie sind mit ihrem Wagen gefahren, genau, weil in der Szene danach sieht man, wie er sie nach Hause bringt, genau, da ist dieser grüne Dodge Pickup, genau, ja, kickt.
Siehste? Genau, und jetzt kommen wir aber zu dem Abschlussball, wo sie ja Kate eigentlich gar nicht hin wollte. Und dann geht sie doch hin und dann zeigt sich, dass Patrick für sie ihre Lieblingsband organisiert hat, die da spielen, die wir vorher schon aus dem Konzert kannten. Und es könnte alles so schön sein, aber dann natürlich muss es noch zu dem Höhepunkt kommen, an dem Joey auflöst, dass er ja Patrick dafür bezahlt hat.
Genau, wollte eigentlich Bianca abholen und der Vater macht die Tür auf und hallo, ich will Bianca abholen und der Vater macht einfach nur wortlos die Tür wieder zu.
Weil Bianca ist schon mit Cameron unterwegs.
Genau, Bianca wurde von Cameron abgeholt und auch sehr schöner Spruch, ich kenne jeden Kopf in der Stadt, Junge. Okay.
Ach, der Vater.
Ja, und vorher bekommt Mandela ihr Julia-Kleid geschenkt.
Von Michael.
Von Michael, genau.
Jetzt weiß sie aber da noch nicht, dass es von Michael ist.
Genau.
Sie weiß nur, irgendjemand anders wird auf dem Ball sein und auch so gekleidet sein in dem Stil. Und das ist dann ihr Date und sie ist ganz bezaubert natürlich. So nach dem Motto, lass mich dein William Shakespeare sein. Oh Gott. Ja.
Genau, und da dazwischen kommt auch die Szene mit diesem Muskeldehner, ja, genau.
Ja. Naja, und dann kommt eben dieser Höhepunkt auf dem Ball und Kate geht. Natürlich geht sie und ist beleidigt und sie hatte ja vorher schon mal vermutet, dass Patrick eigentlich nur an ihr interessiert ist, weil er eigentlich irgendwas anderes noch dafür kriegt und er hatte das immer verneint und naja, nun ist es doch passiert und sie ist erschüttert und geht. Und jetzt kommt Biancas große Stunde. Der einzige Moment im Film, wo mir Bianca sympathisch ist. Denn erst will Cameron Joey auf der Tanzfläche so ein bisschen anrempeln und ihn von der Seite anmachen. Dann haut Joey ihm aber eine runter. Und dann kommt Bianca und verprügelt quasi Joey, also haut ihm eine runter und tritt ihn später noch an gewisse Stellen, die ihm sehr schmerzen und sagt halt irgendwie, das ist für mich und das ist für Cameron und das ist für meine Schwester.
Ja.
Und also man merkt irgendwie, Bianca hat eine gute Entwicklung durchgemacht im Laufe dieses Films und jetzt ist sie irgendwie an der Stelle, wo sie so dieses Mantra von Kate, so, du musst nur sein, wer du bist und nicht das, was andere von dir wollen, so.
Ja.
Das zieht sie jetzt auch endlich durch. Sehr gut. Biancas große Stunde.
Vor allem, er kriegt auf die Nase und das Einzige, was er sagt, oh, ich drehe noch morgen den Nasenspray-Werbespot.
Und am Ende tanzen einfach alle weiter und er liegt weiter sich krümmend auf dem Boden und die Kamera zoomt, geht so nach oben weg und man sieht alle Leute tanzen.
Und also man sieht auch, wie die eine um so, so an ihm vorbeigeht und nur so, du liegst im Weg.
Ah, ja, schon gut. Also damit ist Joey dann erstmal ausgeschaltet und weg vom Fenster. Ja, und in vielen anderen Teenie-Filmen würde jetzt noch eine ewig lange Handlung kommen, in der Patrick Cat doch wieder für sich gewinnen kann und irgendwas tut und keine Ahnung.
Ja.
Also wenn man das irgendwie vergleicht mit, wie hieß denn der Film mit Rachel Leigh-Luck und wo er auch so eine Wette abgeschlossen hat, dass er sie auf den Abschlussball mitnimmt und habe ich vergessen. Egal, also bei dem Film kam jetzt auf jeden Fall noch eine Dreiviertelstunde Handlung und das unterbricht ja dieser Film so ein bisschen und macht da Cat zur handelnden Person, die ihr Gedicht im Unterricht vorträgt, was einfach Tränengarant okay. bei mir ist, der Moment, wo das Gedicht vorgetragen wird, wo sie sich halt so ein bisschen eigentlich Patrick offenbart und sagt, dass sie ganz viel von dem hasst, was er so ausmacht und in der letzten Zeit getan hat, aber am meisten hasst sie, dass sie ihn doch nicht hassen kann, trotz dieser ganzen Sachen und somit versöhnen sie sich dann danach wieder.
Bekam gerade Kuchen und Kaffee gereicht.
No, du hast ja ein Glück. Wie fies.
Ja, die Stelle, wo sie dann weint, das war, also die Tränen waren echt, das war so nicht geplant wohl.
Ja, echt? Ah, siehste, du weißt wieder Sachen. Ich meine, dieses Gedicht ist auch wirklich, ich konnte das auch mal auswendig, also es ist wirklich, es ist halt ganz simpel und trotzdem irgendwie sehr poetisch, wenn sie dann am Ende sagt, I hate the way you're not around and the fact that you didn't call, but mostly I hate the way I don't hate you, not even close, not even a little bit, not even at all. Ah, oh. Ja, danach bin ich immer fertig mit den Nerven. Aber ich bin auch eine Heulsuse, was Filme angeht, also von daher, ich bin kein Maßstab.
Ja, und
naja, jedenfalls finde ich gut daran, dass quasi nicht ein ewig langer Prozess gezeigt wird, in dem er sich wieder anbiedert oder so, sondern einfach gezeigt wird, okay, Cat hat jetzt die Entscheidung getroffen, dass er ihr zu wichtig ist, um nicht das Ganze nochmal zu versuchen. Also sie ist sozusagen da die handelnde Person in dem ganzen Versöhnungsprozess. Das finde ich gut gemacht.
Ja, er guckt in der Szene auch deutlich betroffen, also.
Oh ja, da gibt's auch hunderte GIFs von. Wie Heath Ledger guckt in dieser Szene. Ach Mann. Der Heath. Hätten wir ihn doch noch ein bisschen länger haben können.
Ja. Hör ich auch, also die Haarpracht, die er also da schon hatte in dem Alter, sag ich mal.
Ja. Ja, und also großartig ist ja dann auch die letzte Szene sozusagen, wie sie an ihrem Auto sich treffen und er hat ihr die Gitarre gekauft, mit der sie immer in dem Gitarrenladen im Ort rumsaß und dann scherzen sie noch so ein bisschen rum und er sagt halt, ja, das ist ein bisschen dafür, weil ich so ein Idiot war und dann sagt sie, ja, aber du weißt, dass du mir nicht jedes Mal eine Gitarre kaufen kannst, wenn du in Zukunft Mist baust.
Ja,
und er sagt dann so, nee, natürlich nicht, aber es gibt ja auch noch Bassgitarren und ein Schlagzeug und irgendwann ein Tambourin. Oh, ich mag das so.
Ja.
Das ist wirklich ein schönes Ende, weil es so, es ist irgendwie so ganz unprätentiös und nicht so kitschig und, also natürlich ist dieses Gedicht mega kitschig, aber nicht so kitschig im Sinne von Glockengeläut und alles ist gut für immer und so, sondern einfach so ein, okay, wir versuchen das jetzt trotzdem nochmal und ich weiß, das war scheiße und du bist mir aber zu wichtig. So, finde ich gut.
Ja. Und ja, zoomt die Kamera raus und man sieht auf dem Dach der Schule die Band spielen, die vorher schon bei dem Abschlussball gespielt hat. Und
Letters to Cleo heißen die.
Ja, die Band hat da wohl tatsächlich auf dem Dach gespielt und also sind da schon, da ist schon so ein Zaun rum, sieht man so ein bisschen, aber ja, ist, relativ hoch, also.
Definitiv. Ja, und dann am Ende des Abspanns, wir haben ja schon angesprochen, kommen noch die Outtakes. Also ja. Also sowas gibt's ja heute gar nicht mehr, dass man nochmal so klassische Outtakes, sonst, also heute haben wir ja irgendwelche Post-Credit-Scenes, die uns ganz viel ganz Wichtiges noch über zukünftige Filme oder so verraten sollen oder so. Und hier haben wir wirklich ganz klassische Outtakes, wo aber die Schauspieler und Schauspielerinnen halt irgendeinen Scheiß bauen.
Ja.
Und ich find's so witzig. Ich finde, ich könnte mir auch nur diese Outtakes öfter mal angucken. Also die allerletzte Szene, wo die Schulleiterin mit dem Lehrer hinter der Ecke rumknutscht und damit also Julia Stiles und die Schauspielerin von Bianca quasi überrascht werden, weil die nicht wissen, was sie da hinter der Ecke erwartet und wie sie sich dann alle kaputt lachen müssen danach. Oh. Also traumhaft. Da merkt man so ein bisschen, was für Stimmung auch an so Sets herrschen kann. Ja. Es gibt ja dann auch noch in diesen Outtakes den einen quasi Kuss zwischen Michael und Cameron, auch sehr schön. Also
ja.
Wirklich, wirklich schöne Outtakes. Ich habe das sehr genossen und ich kann, ich sage immer allen, denen ich sage, guckt diesen Film, aber hört nicht auf, ihn zu gucken, bevor er zu Ende ist.
Ja. Ich habe da auch nochmal aufs, also da kommen wir dann dieses Netflix-typische, so Bild wird klein und dann kommt halt die nächste Folge oder der nächste vorgeschlagene Film. Und ich so, hey, ich wollte den Abspann noch gucken.
Ja, ich war auch, ich so, scheiße, kriege ich das überhaupt wieder groß? Ich will, dass das in groß ist. Habe ich das erste Mal ist jetzt in meinem Leben groß gemacht bei Netflix wieder.
Geht zum Glück, ja.
Ja.
Ja, ansonsten so die ganzen Namen, sind auch so Anspielungen an Shakespeare-Charaktere und Theaterstücke.
Der Name der Schule auch. Die
genau.
Schule heißt quasi so wie die Stadt, in der das Theaterstück früher gespielt hat. Die beiden Schwestern heißen Stratford mit Nachnamen und wir wissen ja, dass Shakespeare aus Stratford-upon-Avon kommt. Also, beziehungsweise ich zum Beispiel war in der 9. Klasse da mal auf Klassenfahrt und so. Also da gibt's so einige Shakespeare-Anspielungen.
Ja, und auch noch während der Dreharbeiten brachte er Andrew King bei, wer er am besten einen Penis auf sein Gesicht malt. ich hab die Szene überhaupt nicht mitbekommen, wo er ihm das aufs Gesicht malt. Ich hab's jetzt nur beim Durchscrubben nochmal gesehen, dass er auch gesehen hat, so irgendwie wird ihm aufs Gesicht gemalt und dann geht die Szene halt weiter und er spricht noch mit Dingens und
Cameron.
Ist die Szene zu Ende und er sagt so, ich habe einen Penis im Gesicht, oder?
Das ist wirklich so super, weil, also wie du gesagt hast, so während der Szene so, man denkt halt, okay, also Michael redet jetzt mit Joey in der Öffentlichkeit und damit Joey das irgendwie über sich ergehen lässt als großer Schwarm der Schule, malt er ihm halt gleichzeitig irgendwas ins Gesicht, aber man achtet da gar nicht so richtig drauf. Und dann erst am Ende, als er sagt, okay, ich habe einen Penis im Gesicht, also right?
Ich habe das dann gesehen, so, wer hat ihm den nächsten Penis ins Gesicht gemalt?
Ja. Ach, sehr schön. Michael, ey. Michael ist auch wirklich einfach hell of a Nebencharakter. Also solche Nebencharaktere braucht es, damit die Hauptcharaktere scheinen können.
Ja, ein schöner Film. Hat mir gefallen. So.
Das freut mich ja. Den hast du jetzt quasi wegen mir geguckt?
Ja, quasi. Also weiß nicht, also so hätte ich den vielleicht jetzt so nicht unbedingt geguckt. Mhm. Aber also nachdem du mir dann hat, das ist hier der und dann habe ich mal geguckt, so, ach, und der Cast, dann dachte ich so, ach ja, dann ist der schon interessant. Und wie gesagt, ist ja wirklich so, diesen ganzen Film von dieser Art, die es so gibt, auch einer der guten.
Ja, unbedingt. Also ich meine, es gibt so viele ganz, 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 ganz schreckliche Teenie-Highschool-Filme. Und da ist doch wirklich dieser, der irgendwie gute Botschaften vermittelt, der irgendwie sagt, Leute, seid so, wie ihr sein soll, sein wollt und lasst euch nicht von anderen vorschreiben, wie ihr zu sein habt und das Ganze aber nicht irgendwie mit einem erhobenen Zeigefinger macht, sondern so ja, ironisch nebenbei einfließt. Das ist doch irgendwie netter, wenn Teenies sowas sehen, als wenn sie irgendwie so andere Teenie-Filme sich angucken. Und also wie gesagt, also für mich, ich kann den wahrscheinlich auf beiden Sprachen halb mitsprechen mittlerweile, diesen Film. Und das ist wirklich einfach ein Meilenstein in meinem filmischen Erwachsenwerden.
Ja, kriegt auf jeden Fall einen Daumen hoch von mir bei der Netflix-Bewertung.
Yeah.
Ich mag die ja nicht so. Ich hab jetzt mal auch mal so durchbewertet, aber mir fehlt halt so das Mittelmaß, beziehungsweise man kann leider auch bei Serien, glaube ich, nur die gesamte Serie bewerten.
Mhm. Ich habe das noch nie gemacht, ehrlich gesagt.
Ja, ich habe vorher auch so ein bisschen was, aber halt, ja. Und jetzt kannst du halt nur gut oder schlecht und dann halt auch nur für die gesamte Serie und ja, also.
Weißt du, ich bin seit diesem Jahr erst bei Letterboxd. Ich bin sowieso so hinterher, was dieses ganze Bewerten von Filmen und Serien angeht.
Und also jetzt hier ist die Serie.
Welche denn?
Fargo.
Ja.
Da fand ich ja die dritte Staffel, jetzt die ersten zwei Folgen eher so. Weiß ich noch
super
nicht.
Super Folgen sind das. Aber das ist ein anderes Thema.
Genau. Oder zum Beispiel Arrested Development, was ich also vor ganz langer Zeit mal so als Empfehlung angefangen habe und dann erst ein paar Minuten geguckt, dachte so, oh nee, das geht gar nicht mit dem Offsprecher da und so. Und vielleicht liegt es auch an der deutschen Synchronisierung, die auch, ich weiß nicht, ob die nicht gut ist oder ob die gewollt so komisch wirkt. Derzeit gewöhnt
meistens
man sich halt dran.
Ersteres.
Ja, also man hat halt so die Synchronstimme von Doug Heffernan aus King of Queens als Offsprecher, so als Erzähler. Dann der eine hat fast in derselben Tonlage die Stimme von Spence und so. Und dann habe ich aber doch weitergeguckt und habe halt das sehr genüsslich weitergeguckt und dann meinte der Timo Hetzel aber auch, das hat ja Netflix dann auch nochmal aufgegriffen, aber die vierte Staffel ist nicht so gut und dann stellte ich fest so, ja, die ist irgendwie ist nicht so dölle, also wie gesagt, deswegen geht das dann so ein bisschen. Ja, das war es ja dann schon fast.
Ja.
Ich glaube, so Lieblingscharaktere, irgendwie alle.
Ich wollte gerade sagen, es ist echt schwer. Also natürlich ist Kate mein Lieblingscharakter, wenn du so willst, aber die Nebencharaktere sind halt auch alle irgendwie so liebevoll gestaltet. Den könnte man auch rausgreifen, also irgendwie den Vater oder den Michael, die sind halt auch irgendwie großartig.
Ja, und Lieblingsszene, ich fand, hatte ich vorhin auch schon gesagt, die Gesangsszene mit der Schulband großartig.
Ja, definitiv.
Und natürlich auch als Joey auf die Nase kriegt von Bianca.
Und das Gedicht.
Und das Gedicht.
Diese drei Szenen sind natürlich der Kern dieses Films, wenn du so willst.
Ja, und halt so die ganzen kleinen Detailszenen, so über die man inzwischen auch so ja ironisch lachen kann, sozusagen.
Ja,
also die,
genau.
Wie wir schon gesagt haben, inzwischen unfreiwillig komisch geworden sind.
Mhm.
Hast du noch was? Also.
Nö, also ich hoffe, wir haben den Film hier würdig dargestellt in den letzten anderthalb Stunden und die Leute haben jetzt auch Lust, ihn zu sehen, falls sie ihn noch nicht gesehen haben. Und alle, die ihn schon gesehen haben, sind hoffentlich genauso nostalgisch wie ich jetzt.
Ja, gibt's auf Netflix.
Gibt's überall, den Film.
Amazon wahrscheinlich auch.
auch immer mal wieder im Fernsehen und in den, also in der ZDF-Mediathek habe ich ihn auch schon mal gesehen irgendwann. Also genau, aber aktuell auf jeden Fall auf Netflix.
Nein, nicht die Serie.
Oh Gott, ja, jetzt sprechen wir nicht über die Serie.
Ja, es gab noch eine Serienadaption mit, ja.
Mit anderen SchauspielerInnen.
Mit anderen Darstellern.
Ja, das muss reichen.
Es hat nicht funktioniert. Also es hat wohl irgendwie für 2 Staffeln gereicht, aber ja.
Aber wie soll es auch ohne Heath Ledger und funktionieren? Ja, also wirklich.
Vor allem auch so spät, irgendwie 10 Jahre später. Das ist ein bisschen komisch.
Da wollte wohl jemand auf der Nostalgiewelle mitspielen.
Ja. Das wäre sowas, wo so Netflix vielleicht nochmal, also die typischen Serien, wo Filme, wo dann vielleicht nochmal eine Serienverfilmung kommt, die dann Netflix oder Amazon macht und so solche Sachen, aber ja, genau, Netflix, Amazon zumindest, also auf jeden Fall Netflix in der ganz normal drinne, bei Amazon dann nicht in dem Prime-Angebot mit drinne.
Ja.
Aber 4 Euro.
Ihr findet den Film Line an verschiedensten Orten auf jeden Fall. Also wie gesagt, auch immer mal wieder in den Mediatheken und so.
Ja.
Gut.
Ich wollte gerade sagen, ich kann hier mal gucken, ob der bald läuft, aber die Folge hier kommt.
Der lief im Februar oder so schon das letzte Mal.
Nee, kommt jetzt in nächster Zeit nicht. Tja, dann.
Kommt im Februar liefer, ne? Siehst du, ich hab's doch gewusst.
Gut. War es das von meiner Seite? Ich verlinke da noch ein paar, ein, zwei BuzzFeed-Sachen.
Ja, vielleicht erwähnen wir noch, dass man mich sonst auch bei den Kulturpessimisten oder in der Geschichtenkapsel hören kann.
Richtig.
Genau.
Oder
ab und zu auf Puerto Partida.
genau, auf Twitter.
Also das sind so die 3.
Auf Twitter findet man dich unter @genderbeitrag.
So ist es.
Und genau, wie gesagt, bei den Kulturpessimisten, bei Puerto Partida, der Geschichtenkapsel und hier bestimmt und auch nochmal.
Bestimmt.
Bei dem Serien-Podcast auch nochmal. Ja, und vielleicht auch als Co-Moderatorin beim Day of the Podcast im Juli.
Auch das. Steht in meinem Kalender.
Du musst jetzt noch das Soundboard wiederfinden und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.